Organic farming is steadily increasing. That's good.
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse.
Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt.
Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity.
Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Willkommen bei dieser 42. Folge von Nahrung für Europa. Diese Episode ist eine Zusammenfassung einer Debatte, die wir kürzlich auf der Internationalen Landwirtschaftsmesse in Paris geführt haben. Die Debatte hat Ende Februar stattgefunden und Sie können sie in voller Länge auf unserer YouTube-Seite hören und auch sehen. Vor dem Hintergrund der Demonstrationen der Landwirte ging es ganz einfach um die Frage, was tut Europa für die Landwirtschaft? Meine Gäste in Paris waren Catherine Gélin-Laniella, Direktorin für Strategie und politische Analyse der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission, und Christiane Lambert, Präsidentin von COPACOGECA, der größten landwirtschaftlichen Dachorganisation in der Europäischen Union. Und zunächst wollte ich von Christiane Lambert wissen, was Europa aus ihrer Sicht als französische, aber auch europäische Agrargewerkschafterin für die Landwirtschaft tut.
Für Landwirte ist Europa der Horizont. Für uns Landwirte ist Frankreich nicht die richtige Größe. Es ist viel zu klein. Europa, das ist die richtige Größe. Und auch vor dem Hintergrund der großen Blöcke, die sich herausbilden, die USA auf der einen Seite, Südamerika auf einer anderen, Russland und China, ist Europa die richtige Größe. Europa hat eine Geschichte und wird beneidet. Ursprünglich ging es um Frieden, heute notwendiger denn je. Seit 2 Jahren gibt es Krieg vor unserer Haustür. Und wir sehen, dass Putins Expansionsbestrebungen Europa destabilisieren könnten. Und außerdem reibt Putin sich angesichts unserer Zänkereien die Hände. Wir müssen uns also auf das Wesentliche zurückbesinnen.
Aber Christiane, was tut Europa für die Landwirtschaft selbst?
Während Corona wurde viel darüber gesprochen, dass es in Frankreich nicht an Nahrungsmitteln mangelte. Und das war vor allem, weil Europa und die gemeinsame Agrarpolitik den Aufbau strukturierter Wertschöpfungsketten ermöglicht haben, um in Quantität und Qualität zu produzieren und handeln zu können. Historisch gesehen gab es auch Marktregulierungen, die Stabilität geschaffen haben. Oft wird gesagt, es gibt zu viele Normen. Aber wir brauchen Normen, um mit gesunden, fairen, marktfähigen und vertrauenswürdigen Produkten zu handeln. Durch die Niederlassungspolitik hat Europa auch bei der Erneuerung der Generationen geholfen. Es hat Strukturpolitik und nach auch die Umweltpolitik ermöglicht, um neue Problematiken in Bezug auf den Schutz von Luft, Wasser und Erde zu begleiten. Europa ist all dies. Und in einer Zeit, in der es angesagt ist, zu behaupten, Europa habe nur Fehler, in einer Zeit, in der einige sagen, heute vielleicht weniger als in der Vergangenheit, dass man aus der EU austreten sollte, denke ich, dass es gut ist, an all diese Vorteile der EU zu erinnern. Und zwar über die 9 Milliarden Euro Direkthilfen hinaus, die wir im nationalen Haushalt auch nicht hätten. Und wenn es eine Zahl gibt, die zum Nachdenken anregt, dann ist es die, dass nur 12% der Briten heute wieder für den Brexit stimmen würden. Das bedeutet, dass es in Großbritannien eine sehr große Enttäuschung gibt. Und es bedeutet auch, dass wir pädagogisch und mutig vorangehen müssen, denn der Populismus ist auf dem Vormarsch.
Katrin, ich würde gerne mit dem Grundsätzlichen fortfahren. Also fast die gleiche Frage an Sie als Vertreterin der europäischen Institutionen, als Direktorin für Strategie und politische Analyse der GD Agri. In wenigen Worten, was tut Europa für die Landwirtschaft?
Ich würde sagen, dass die Landwirtschaft von den ersten Tagen an der römischen Verträge im Mittelpunkt des europäischen Aufbaus stand. Und zwar, weil zu Frieden und Wohlstand auch der Zugang zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln gehört. Ich möchte daran erinnern, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht genug zu essen gab, was heute nicht mehr der Fall ist, auch wenn es immer noch gefährdete Bevölkerungsgruppen gibt. Also seit Anfang der 60er Jahre eine gemeinsame Agrarpolitik, die darauf abzielt, dass Europa seine Nahrung selbst produziert. Eine gesunde, vielfältige, qualitativ hochwertige Nahrung zu einem erschwinglichen Preis. Und dafür musste man die Landwirte unterstützen und vor allem ihre Einkommen stützen.
Denn was Europa für die Landwirtschaft tut, das ist auch eine Frage des Geldes.
Ja, Europa ist die gemeinsame Agrarpolitik, also eine starke Politik, die immer noch ein Drittel des EU-Haushalts ausmacht, um das Einkommen der Landwirte zu unterstützen. Und nicht nur das. Es ist auch ein großer Markt, ein großer Binnenmarkt, das ist sehr wichtig. Die Landwirte haben die Möglichkeit zu produzieren, einerseits für ihren nationalen Markt, aber auch für die Märkte der anderen EU-Länder. Und in einer Zeit, in der es viel um Ernährungssicherheit geht, ist es gut daran zu erinnern, dass wir auf europäischer Ebene Ernährungssicherheit haben. Kein Mitgliedstaat könnte alles produzieren, was die Europäer benötigen. Darüber hinaus steht Europa auch in anderen Politikbereichen im Dienst der Landwirtschaft und der Bürger. Der Schutz von Qualitätserzeugnissen und traditionellen Produkten, Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, also auch der Schutz unseres kulturellen und kulinarischen Erbes. Europa ist reich an Vielfalt und das ist gut und wichtig. Und dann bedeutet Europa auch eine große Unterstützung für Forschung und Innovation im Agrar- und Lebensmittelsektor. Und das ist wichtig, um den Agrarsektor zukunftsfähig zu machen.
Bei den Bauernprotesten in letzter Zeit, aber auch in vielen Folgen dieses Podcasts, gibt es ein Thema, das man immer wieder hört. Der bürokratische Aufwand für Landwirte, der vor allem einhergeht mit den Umweltvorschriften und natürlich mit dem Green Deal. Also Christiane, was ist da genau los?
Ja, Verwaltungsaufwand und Bürokratie, das sind tatsächlich Begriffe, die man viel hört. Es gibt die administrativen Bürden durch die vielen, vielen Texte. Ich erinnere mich, als wir 2004 die Konditionalität ausgehandelt und sie 2014 verstärkt hatten. Das sind 21 Texte, Richtlinien oder Verordnungen, die die Landwirte einhalten müssen, um Unterstützung zu bekommen. 21, das ist enorm. Wenn manche sagen, das sei alles nicht grün genug und da steht gar nichts drin, dann sage ich 21 Texte. Dann kam der Green Deal mit noch mehr Verpflichtungen. Und schließlich gibt es in der neuen GAP die Öko-Regelungen. Um es einfach zu erklären, bei den Öko-Regelungen wird den Landwirten die Unterstützung um ein Viertel gekürzt. Und diese 25% Unterstützung gibt es nur dann wieder zurück, wenn die Landwirte nachweisen, dass sie eine Reihe von qualitativen und ökologischen Verpflichtungen einhalten. Die Landwirte wissen natürlich, dass Veränderung nötig ist, dass es keinen Planeten B gibt, dass sich das Klima ändert, dass die biologische Vielfalt zurückgeht und dass sie sich weiterentwickeln und verbessern müssen. Aber die Texte, die dies ermöglichen sollen, sind einfach viel zu kompliziert. Und dann ist da noch der Green Deal und die Farm-to-Fork-Strategie. 27 Texte. Ein richtiger regulatorischer Tsunami. Und den haben die Landwirte natürlich voll abbekommen. Und die größte Ohrfeige gab es dann, als Ursula von der Leyen am 13. September letzten Jahres einen strategischen Dialog über die Zukunft der Landwirtschaft ankündigte, um, so sagte sie, die Polarisierungen zu überwinden. Damit gibt sie zu, dass es vorher gar keinen Dialog gab. Und es ist klar, dass Europa heute gut daran tut, sich stark aufzustellen, um nicht von anderen abhängig zu sein, vor allem weil Putin Lebensmittel zu einer Waffe gemacht hat. Aber der Green Deal und Farm to Fork bedeuteten in manchen Texten, dass weniger produziert wird. Aber sollte Europa die Produktion zurückfahren, während die UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation uns sagt, dass wir bis 2050 von bestimmten Produkten 70% mehr brauchen? Da gibt es ganz klar ein methodisches Problem. Und das Schlimme ist, wenn die Methode am Anfang versagt hat, ist es später sehr schwer, das wieder aufzuholen. Die Landwirte sind also mit den Traktoren aufgefahren und das hat Lärm gemacht. So ist das eben, wenn in 20 Ländern demonstriert wird. Das war schon historisch. Und es bedeutet, dass es ein Unbehagen gibt. Die Landwirte fühlen sich deklassiert, missverstanden und unter einer Lawine von Texten begraben.
Katrin, vor kurzem hat die Kommission Vorschläge gemacht, um, ich zitiere, den Druck auf die Landwirte zu verringern. Können Sie das kurz zusammenfassen?
Die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik ist immer kompliziert, da die Landwirte vor der Auszahlung eine Reihe von Auflagen erfüllen müssen. Das führt also unweigerlich zu einer gewissen Komplexität. Außerdem muss man natürlich anerkennen, dass die Anforderungen an die Landwirte in Bezug auf Umwelt und Tierschutz seit Jahren gestiegen sind. Aber das sind heute die Anforderungen der Gesellschaft.
Aber ja, wir brauchten einen Moment, um innezuhalten und zu prüfen, was wir in der neuen GAP und der gesamten Gesetzgebung hinsichtlich Umwelt-, Gesundheits- und Klimaschutz vereinfachen können. Genauer gesagt, wie kann der Verwaltungsaufwand verringert werden, damit die Landwirte mehr Zeit mit der Produktion verbringen als vor dem Computer?
Und wie genau sind Sie vorgegangen?
Wir haben die wichtigsten landwirtschaftlichen Berufsverbände und die Mitgliedstaaten gebeten, uns zu sagen, wo sie Möglichkeiten für Vereinfachungen sehen. Darauf haben wir viel Anregung erhalten und daraus haben wir eine Reihe von Vorschlägen zur Vereinfachung erarbeitet, die sehr kurzfristig, also sofort, und dann auch kurz- bis mittelfristig umgesetzt werden können. Konkret, um auf die Frage zu antworten, was wir tun können, ohne die Umweltambition zu schmälern, um die Mitgliedstaaten zu entlasten und ihnen mehr Flexibilität zu geben, damit sie wiederum den Landwirten das Leben erleichtern und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau, insbesondere für die Umwelt, aufrechterhalten können.
Tout en préservant un haut niveau de protection évidemment de l'environnement en particulier.
Christian, Sie haben die Vorschläge bereits eingesehen, die von der Kommission vorgebracht wurden. Entspricht das den Beschwerden der Landwirte?
Es kann natürlich nicht auf einen Schlag eine Antwort auf alles geben, weil die Probleme sich lange aufgestaut haben. Bei diesen Themen muss man wirklich europäisch denken. Gemeinsamer Markt, gemeinsame Regeln, und das sollte die Grundlage sein. Aber es liegen ein paar interessante Vorschläge auf dem Tisch. Zum Beispiel, wenn die Kommission vorschlägt, die Regeln zum Verhältnis von Grünland, vor allem Dauergrünland, zu ändern. Das war eine Forderung, die insbesondere von Frankreich vorgebracht wurde. Heute ist ein Rückgang des Viehbestands zu beobachten. Wir bedauern das, aber so ist es eben. Doch selbst ohne Viehbestand sind die Landwirte verpflichtet, Grünland zu erhalten. Und wie erklärt man ihnen das? Unmöglich. Und zur gleichen Zeit sagen die Europäische Kommission und die anderen Institutionen und Verbände, dass weniger Fleisch produziert werden soll. Aber dann öffnet Europa seine Grenzen, um Fleisch aus anderen Ländern zu importieren. Da stimmt doch was nicht. Wir müssen in dieser Frage wirklich schnell handeln, denn es ist etwas, was die Landwirte wirklich ärgert. Leider gibt es etwas, was Europa wirklich nicht gelingt, nämlich schnell zu handeln. Mit der Reaktionsfähigkeit der Entscheidungen auf europäischer Ebene habe ich weiter ziemliche Schwierigkeiten.
Und Katrin, was antworten Sie darauf?
Ob wir nichts schnell hinbekommen, da müsste man noch einmal drüber reden. Man muss doch anerkennen, dass wir immer 27 Länder mitnehmen müssen. Das geht eben nicht von heute auf morgen. Das ist auch das Besondere an der europäischen Konstruktion, dass man immer alle mitnehmen muss. Aber ich nehme den Punkt zur Kenntnis. Und ich möchte hinzufügen, dass es neben der Vereinfachung, die tatsächlich eines der immer wiederkehrenden Themen bei den Demonstrationen der Landwirte in den verschiedenen EU-Ländern war, noch ein weiteres wichtiges Thema gibt, die Frage der Entlohnung der Landwirte. Und auch daran arbeiten wir, und zwar schnell, um Vorschläge zu machen, genauso wie bei den Vereinfachungsvorschlägen. Und auch hier müssen wir die Vorschläge der Betroffenen und der Fachleute des Agrarsektors einbeziehen. Wir werden uns mit der Frage der Wertverteilung in der Agrar- und Nahrungsmittelkette befassen, die nicht nur eine Frage der Regulierung ist. Es ist eine Frage der Machtverhältnisse zwischen den Wirtschaftsakteuren. Die Frage ist, ob Europa den Mitgliedstaaten und den Landwirten nicht helfen kann, hier besser zu werden. Denn wir sehen, dass es immer noch ein sehr großes Ungleichgewicht im Kräfteverhältnis zwischen den Landwirten und den anderen Akteuren der Lebensmittelkette gibt. Und dass dies oft, nicht immer, auf Kosten der Entlohnung der Landwirte geht, die, daran möchte ich erinnern, immer noch weiter unter dem Durchschnitt der Einkommen in Europa liegt.
Und das war auch schon das Schlusswort dieser 42. Ausgabe von Nahrung für Europa, einer Sonderausgabe, die auf der Internationalen Landwirtschaftsmesse in Paris aufgezeichnet wurde. Vielen Dank an meine beiden Gäste für ihre Teilnahme an unserer Live-Sendung und auch an diesem Podcast. Und wir hören uns ganz bald wieder mit der nächsten Episode. Und bis dahin, wie immer, einen guten Appetit.
Organic farming is steadily increasing. That's good.
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse.
Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt.
Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity.
Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.